2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Es ist Dienstagabend um 19.10 Uhr, ist knapp eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spiel des Ausgabe des Millantons vor dem Heimspiel des magischen FCSP gegen den Verein aus der Vorstadt. Das Spiel des 12. Spieltags der 2. Bundesliga findet am Freitag, den 14.10. um 18.30 Uhr am Millantor statt. Es empfängt dabei den Tabellenführer. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millanton-Podcast-Team auch in dieser Saison. Dieses Mal möchte ich euch kein einzelnes Bier empfehlen, sondern euch auf das Herzpaket von Kehrwieder aufmerksam machen. Du kannst deinen Gaumen mal von dieser fein abgestimmten Auswahl verwöhnen lassen. Dazu erhältst du 11 Flaschen in einem Karton und dazu dann auch noch ein schickes Glas. Wohl bekommst, sag ich mal. Mehr zur Kehrwieder Kreativbrauerei und auch dem Shop findet ihr unter kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise, und denkt daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Und jetzt kurz Luft holen. So. Wir spielen am Freitagabend gegen den Verein von der Müllverbrennungsanlage. Entschuldigung schon mal dafür. Und wie immer in meinen VDS-Folgen schaue ich mal kurz auf die Bilanz gegen unseren Gegner. Bisher gab es 37 Duelle seit 1947 und von denen konnten wir 8 gewinnen und haben bei 9 Unentschieden 20 Mal verloren. Also sprich nicht so gut. Die Bilanz nicht so gut für uns. Aber von den letzten 5 Derby-Heimspielen konnten wir doch tatsächlich 3-mal als Sieger vom Platz gehen. Da gibt es ja immer Statistiken, die für einen sprechen, und das ist ja dann auch gut so. Aber kommen wir zum Gast des Vereins mit dem Drachenviereck im Wappen. Es ist zum ersten Mal bei uns und stellt sich unseren HörerInnen jetzt kurz mit unseren 3 klassischen Vorstellungsfragen vor. Wer bist du? Wie bist du zu deinem Verein gekommen und wie beschäftigst du mich mit deinem Verein?
Ja, moin, ich bin Lasse, unter Twitter als @gestörtebeker zu finden. Ich quatsch beim Volksparkgeflüster. An der Stelle möchte ich nochmal sagen, dass die Müllverbrennungsanlage schon lange nicht mehr in Betrieb ist und es neben dem Stadion vom FC St. Pauli am Millantor auch einen Resthof gibt. Also so unähnlich ist sich das gar nicht. Tatsächlich bin ich momentan zarte 34 Jahre alt. Ja, wie gesagt, schnack beim Volksparkgeflüster mit meinen Kollegen Nando und Bürger. Sehr schöner Podcast, gerne mal reinhören. Und zum HSV bin ich gekommen. Das war oder ungefähr 2007, also relativ spät, könnte man sagen, wenn man jetzt einige andere Fans und Faninnen sieht, dann geht das durchaus früher, aber das war durch einen Schulkameraden, der mich mal mitgenommen hat ins Volksparkstadion, ja, und dann, wie es dann halt so ist, erstes Mal Stadion so richtig, dann ist es halt um ein Geschehen, und ja, das ist so meine Story. Jetzt Dauerkarte habe ich jetzt seit ungefähr roundabout 10 Jahren, ich wohne aber nicht in Hamburg, sondern im schönen Ostholstein.
Oh, okay. Dann erstmal herzlich willkommen, Lasse. Schön, dass du die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Bevor wir zum sportlichen Teil kommen, ist ja Derby. Lass uns mal ein bisschen über dich und den Drumherum im Verein reden. Wie lange gibt es denn jetzt euren Podcast eigentlich schon?
Unseren Podcast gibt es jetzt, glaube ich, oh Gott, jetzt fragst du mich Sachen, roundabout 4 Jahre. Ich bin aber erst seit jetzt 2 bis 3 Jahren dabei. Ja.
Okay. Habt ihr da bestimmte Formate oder sprecht ihr immer in der Runde mit von Nando, Birger und dir?
Genau, also meistens sind Nando, Birger und ich, und wir machen das meistens, kommt der Podcast montags oder dienstags raus und wir sprechen dann immer über das kommende Spiel und das vergangene Spiel quasi.
Okay.
Und ab und zu haben wir natürlich auch mal ein paar Gäste. Wir waren auch schon bei Bernd Hoffmann im Büro, also manchmal gibt es schon so ein paar Specials.
Ja, Bernd Hoffmann ist ja, also da können wir jetzt eigentlich wäre jetzt der Moment, wo wir sagen, Bernd Hoffmann, Vorstand, da war doch was.
Ich kann mich ja nichts erinnern.
Bernd Hoffmann sicherlich auch nicht. Bernd Hoffmann sicherlich auch nicht. Wenn du im Stadion bist, wo stehst du bei euch?
Tatsächlich muss ich zugeben, ich sitze in 26B.
26B ist für den geneigten Menschen, der immer nur von der Gästekurse auf euch in euer Stadion reinguckt, ist es wo?
Ihr nennt es ja auch liebevoll immer Mordor, das weiß ich ja. Das ist 26B, ziemlich genau mittig auf der Nordtribüne. Im Sitzplatz über den Stehrängen.
Und wir sind jetzt in der Derbywoche Stadtmeisterschaft, alle ganz aufgeregt, mehr oder weniger. Also früher war mehr Folklore. Wie sind denn deine Erfahrungen mit Derbys? Seit 2007 müsste das erste Derby 2011 gewesen sein, glaube ich, ne?
Es gab mal das erste Derby, an das ich mich so bewusst erinnern kann, war, glaube ich, das, was abgesagt wurde wegen Regen damals. Da war irgendwie schwere Unwetter und das ist so das erste Derby, wo ich mich so richtig zurückerinnern kann. Ja. Dann natürlich das Derby mit dem Siegtor von Gerard Asamoah. So sympathisch, wie er sein mag, habe ich mich an dem Tag nicht darüber gefreut, dass er getroffen hat. Ansonsten natürlich der glorreiche Sieg am Millerntor vor drei Jahren war es ja, wo wir euch, glaube ich, 4-1, ne, war das weggehauen haben. Das war natürlich auch so ein Ding, da war ich tatsächlich leider nicht im Stadion, weil ich keine Karte bekommen habe damals. Da habe ich mit Freunden auf der Schanze geguckt. Und ansonsten war ich jetzt, vor 2 Jahren war ich auch da beim Derby.
Okay. Bist du bei diesem Spiel wieder dabei oder guckst du zu Hause?
Nee, tatsächlich habe ich leider keine Karte bekommen für das Millerntor.
Tja, das unterscheidet uns dann doch wohl. Weil ich habe meine Karte da.
Naja, bei uns gibt es auch ein paar mehr Tickets als für euch, ne?
Ja, das stimmt natürlich. Nichtsdestotrotz ist, dass dieses 2011er Derby eigentlich auch so mein Lieblingsderby, also diese Eskalation, als Asamoah das Ding da reinmacht, da kriege ich heute noch Gänsehaut von. Alleine das und auch das Bene-Bild, wie er das Wappen, wie er die Eckfahne umtritt.
Ah, boah, magisch. Das Derby war jetzt auch nicht so schlecht, ne? Baggers Tor, das war schon
ein schönes Ding. Ja, trotzdem. Es gibt ja immer so den speziellen Derby-Moment, wenn einer sagt Derby, an welchen Moment denkst du, dann halt denke ich an diese Eruption von Lautstärke, als Asamoah das Ding da gemacht hat. Und das war schon was ganz Besonderes, fand ich damals. Also war ja auch nach so langer Zeit wieder ein richtiges Derby daher.
Naja. Ja, das stimmt.
Wie stehst du denn so zu der ganzen Derby-Folklore, also von Uwes bemalten Füßen über die Treppe, über die verschiedenen Treppen, bemalten Treppen, über Buttersäure am Eingang in Mordor und so. Kriegst du da viel von mit? Ist gerade viel passiert? Siehst du schon irgendwas oder ist für dich das einfach so, das ist ein bisschen, ja, Krieg der Knöpfe und gehört aber irgendwie auch dazu?
Ja, da ich nicht in Hamburg wohne und in Ostholstein lebe, kriege ich das immer nur über Social Media mit oder über Freunde natürlich, oder über Twitter und so, ne? Aber tatsächlich, ja, es ist ein besonderes Spiel, es ist ein Derby, aber am Ende muss ich sagen, es ist genauso ein Spiel wie jedes andere. Es gibt nur 3 Punkte. Aber natürlich will man natürlich will man auch gerne Stadtmeister werden. Da würde man lügen, wenn man sagt, das Spiel würde man nicht noch lieber gewinnen als ein anderes. Aber am Ende, finde ich, sollte man das Spiel auch nicht so hoch hängen. Da bin ich irgendwie ein bisschen pragmatisch, muss ich tatsächlich zugeben.
Ist das für dich dann so ein bisschen weniger emotional als, also wenn du jetzt sagst, so, dass du das, dass es halt eigentlich auch nur 3 Punkte sind, das ist ja auch so ein bisschen, jetzt sind es häufig, seit ihr jetzt so lange in der zweiten Liga spielt, sind die Derbys ja auch häufiger geworden und nicht mehr so, wie soll man sagen, so selten oder so einzigartig, wie sie dann da waren. Ist das jetzt schon so ein bisschen Routine für viele oder ist die Vorfreude immer noch gleich?
Ich glaube, die Vorfreude hat tatsächlich schon abgenommen. Also wenn jetzt St. Pauli meistens in der zweiten oder vielleicht sogar dritten Liga gespielt und der HSV in der ersten, da waren es natürlich dann immer so Happenings, weil es selten passiert ist. Höchstens mal im Pokal oder ja, jetzt als wir dann abgestiegen waren. Aber mittlerweile, ich will nicht sagen, dass es Alltag ist, aber es ist für mich nicht mehr so besonders, wie es dann damals war. Und tatsächlich ist tatsächlich der Stellenwert von dem anderen Derby für mich tatsächlich noch höher als das Derby gegen St. Pauli.
Ich weiß nicht, über welches Derby du sprichst.
Über das Spiel gegen Werder Bremen spreche ich.
Ach so.
Das ist tatsächlich hat bei mir tatsächlich nur einen höheren Stellenwert als das Stadtderby, sag ich mal.
Das unterscheidet uns, würde ich mal sagen. Aber nun gut. Für uns ist, glaube ich, das Stadtderby viel um einiges wichtiger als andere Derbys in der andere Derbys oder andere Spiele in der regionalen Umgebung, weil zumindest ein Spiel in der Stadt ist schon, finde ich schon, ist irgendwas, was ein echtes Derby ist. Und so, wenn man im Landkreis irgendwo nebeneinander spielt, dann ist es ja auch nett, aber es ist kein richtiges Derby, meines Erachtens. Aber es mag ja jeder selber anders beurteilen. Wo wir jetzt, wenn wir mit dem Derby-Thema so ein bisschen mal zur Seite nehmen, ihr hattet ja relativ viel Unruhe in letzter Zeit im Verein. Gekommen dadurch, dass ein Mitglied des Aufsichtsrats als Finanzvorstand berufen worden ist. Das war doch Dr. Wüst. Darf man ihn noch Doktor nennen? Weiß ich gar nicht gerade.
Laut ihm darf man ihn noch Doktor nennen, aber ehrlicherweise weiß man es nicht so genau. Sport 1 gestern hat das nochmal beteuert, aber er hat auch irgendwie keine Beweise dafür.
Okay, ja, es gibt Menschen, die würden ja ihre Doktorarbeit auch irgendwo hervorzaubern.
Exakt. Ne? Man würde sagen, da und hier habe ich die gemacht, hier hast du es gesehen, aber das möchte er nicht. Warum nicht? Ja. Ist schwer einzuschätzen.
Ja, komische Frage. Komisch eigentlich. Kannst du uns mal ich weiß, Mike ist da großer Fan mit dem Popcorn zwischen Hannover, Hamburg, eurem Verein und jetzt auch noch Hertha BSC zu verteilen. Aber kannst du uns noch mal so ein bisschen durch die Chronologie der Ereignisse führen? Also so, wie kommt denn jetzt alles, das von den Stadionmillionen, von irgendwelchen Bürgschaften, die irgendwo gegeben worden sind, dann kommt natürlich immer noch dieser unsägliche Kühne irgendwo im Spiel. Was ist denn da bei euch eigentlich los? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Ja, weil bezüglich Kühne bin ich immer so ein bisschen, was St. Pauli angeht, immer so ein bisschen schwierig. Da gibt es ja bei St. Pauli auch Frank Otto, Conny Littmann, Weisener, Paulik.
Gab.
Uns, ne? Gab, aber ja. Das sind auch Geldgeber. Von daher finde ich es immer ein bisschen schwierig.
Das geht ja, glaube ich,
wenn man nicht da von St. Pauli sagt, über den HSV lacht.
Da hast du ein bisschen recht, aber es geht ja da auch mal um die Einflussnahme und.
Nein, du hast recht.
Ne, das ist, ich glaube, da und ich glaube, wir kommunizieren, wir haben auch unsere Chaos-Tage hinter uns. Mhm. Also wir nutzen sie auch, haben sie auch reiflich genutzt, das müssen wir doch dazu sagen, das stimmt.
Nee, also tatsächlich war es so, dass unser ehemaliger Finanzvorstand zurückgetreten ist und dann hat Herr Wüstefeld diesen Posten übernommen und hat sich quasi vorgeschlagen und wurde dann von Marcel Janssen, der ja Aufsichtsratsvorsitzender ist und Vorsitzender des e.V., der ja Hauptanteilseigner der AG ist, hat das dann abgesägt und hat gesagt, ja, die Vorschläge von ihm und seine Vorstellung war wohl ganz gut und ist erst dann quasi Finanzvorstand geworden und Jonas Bold ist ja Sportvorstand. Mhm. Und dann kam halt diese Causa mit der Stadionrenovierung für die EM 2024, wo der HSV das Stadiongelände des Volksparkstadions von der Stadt quasi, oder die Stadt hat dem HSV das Gelände für das Volksparkstadion abgekauft und dafür, waren es 23 Millionen gezahlt, aber es gibt ja diese Mär, dass das Geld zweckgebunden war und davon das Stadion renoviert werden musste, was nicht stimmt. Der HSV hat dieses Geld bekommen und hat es dann.
Ist das eine Mehr? Weil es war im Ich meine, es war.
Nein, Sportclub. Es wird immer behauptet, aber es steht nirgendwo. Es stimmt nicht.
Ich mag und meine mich nur daran erinnern, dass es da so eine Nordclub, Nordsport oder eine Nord-Dingsherum-Sendung gab beim NDR, die das Gegenteil behauptet hat. Also die wohl gesagt worden ist, dass das wohl, dass das zweckgebunden wäre. Also stütze mich da auch nur auf irgendwelche Aussagen Dritter.
Also ich habe den Vertrag nicht gesehen, aber die Infos, die ich gehört habe, ist, dass das Geld nicht zweckgebunden war. Okay. Von daher, das ist die Aussage von Herrn Wettstein, unserem alten Finanzvorstand und jetzt auch von Wüstefeld. Und dementsprechend wird das Geld dann halt im Zuge von Corona benutzt, um halt andere Löcher zu stopfen. Ne? Das ist ja nicht so, dass da irgendwie ein Safe im Büro steht von Wüstefeld und er nimmt dann die 23 Millionen raus und drückt das den Bauarbeitern für eine Renovierung in die Hand. Das ist ja eine Kostenstelle. Von daher, das ist ja fluide heutzutage in so einem Fußballverein. Das kennst du ja auch von St. Pauli. Dass man ab und zu mal Löcher stopfen muss mit irgendwelchem Geld. Und ja, das wurde getan und dementsprechend war das Geld für die Renovierung dann weg fürs Stadion. Und dann hieß es ja, es gibt, Herr Wüstefeld meinte dann, er würde ein Finanzmodell vorschlagen und würde dann die Stadt quasi fragen, ob sie diese Renovierung übernehmen oder diese Renovierung finanzieren würden und andere Geldgeber. Am Ende ist dann jetzt unser neuer Hauptsponsor auch wohl mit im Boot, Hanse Merkur. Und damit das jedoch richtig finanziert werden kann, würden Bürgen gebraucht. Und da meinte Wüstefeld, er würde diese besorgen. Aber ja, da hat man bis heute nichts gehört, was aus diesen Bürgen geworden ist. Also irgendwie möchte niemand für Wüstefeld bürgen, was natürlich auch aufgrund der aktuellen Berichterstattung im Fernsehen auch nicht wirklich verwunderlich ist. Bei den Gerüchten, sage ich mal, nenne ich es mal, erstmal noch nicht verurteilt, irgendwie, die es um ihn gibt, würde ich mir das auch überlegen, ob ich da irgendwie als Bürger eintreten wollen würde.
Oh Mann, was ein Chaos. Also, ich bin da manchmal ein bisschen, man schüttelt eigentlich nur noch den Kopf, was da, wie jetzt Menschen agieren können. Ich mag das ja auch nur aus der Ferne so ein bisschen zu beurteilen, aber wer da ein bisschen mehr zu wissen möchte, noch mehr, ihr habt bestimmt sicherlich mal in der Sendung auch noch mal drüber gesprochen, das eine oder andere Mal, oder?
Ja, haben wir.
Welche Folge?
Das kann ich dir jetzt ehrlicherweise gar nicht so sagen, das verstreut sich immer alles so ein bisschen über die Folgen, weil es ja auch immer jede Folge wieder was Neues gab. Es wird ja nicht langweilig.
Nee, das stimmt.
Und tatsächlich, was jetzt noch kritisch zu sehen ist, also wie gesagt, die 23 Millionen waren von Hanse Merkur, unserem neuen auch Hauptsponsor, Trikotsponsor. Und tatsächlich nicht von der Stadt, weil er dort abgeblitzt ist, Wüstefeld. Mhm. Und was eigentlich auch der eigentliche Skandal, sag ich mal, an der Sache war, dass halt Marcel Janssen als Aufsichtsratsvorsitzender das alles so ein bisschen hat laufen lassen. Also er hat nicht wirklich eingegriffen, auch als diese Vorwürfe des gefakten Doktortitels im Raum standen und die vielen weiteren Anschuldigungen gegenüber Herrn Wüstefeld, da gibt es ja diverse, dass er auch nicht so ganz alles mit rechten Dingen zugeht in seiner Firma, auch bezüglich Zulassungen und seinen Tätigkeiten in der Firma, soll wohl auch einiges im Argen liegen mit diversen Schuldungen und Forderungen gegenüber anderen Firmen. Und da hat Marcel Janssen leider nicht so wirklich eingegriffen. Und deshalb gab es auch, ja, es gibt halt auch gewisse Verbandelungen zwischen Marcel Janssen und Herrn Wüstefeld.
Unternehmerische, ne?
Waren unternehmerische, genau. Ja, Spenden, genau. Die der eine dem anderen gespendet hat für seine Unternehmen, also Janssens Unternehmen. Und Wüstefeld hat ihm dann quasi Dinge gespendet dafür. Das sind mal, glaube ich, Corona-Tests oder sowas in der Art.
Ja, geil.
Ja, es gibt da diverse Verbindungen zwischen den beiden und deshalb ist das alles, hat das alles so ein bisschen Geschmäckle, tatsächlich.
Ich habe parallel, während du das gerade eben nochmal kurz zusammengefasst hast, da gibt es noch ein für die HörerInnen unserer Sendung. Gerne könnt ihr dazu nochmal in der Lage vom 30. September nachschauen. Mike hatte da das nochmal zusammengefasst, wie so die Causa Wüstefeld und hat es, ihr findet das unter der Rubrik Dünches mit der Überschrift Popcornmaschine am Limit. So, genau. So, dann jetzt haben wir mal die Rahmenbedingungen und das Chaos besprochen, was
ja. Momentan das
sollte jetzt auch mal gut sein.
Also, der sportliche Erfolg tatsächlich.
Ich will da nicht über den sportlichen Erfolg von eurem Verein reden.
Das ja, aber der sportliche Erfolg, das wollte ich noch betonen, der sportliche Erfolg deckt das momentan so ein bisschen, diese Causa. Ja. Weil wenn der HSV jetzt nicht so sportlich erfolgreich wäre, dann wäre das schon längst alles komplett explodiert.
Ja, das glaube ich auch. Das kann ich mir gut vorstellen. Kennen wir auch von unseren Chaoszeiten. Dann, wo wir jetzt schon über den Sport sprechen, dann lass uns mal langsam zum sportlichen Teil kommen. Aber bevor wir das Spiel am Samstag besprechen, würde ich gerne noch mal auf das erste Drittel der Saison schauen. Man kann ja jetzt auch schon so ein bisschen schauen, so wo geht die Reise hin, wie sehen die Leistungen der Neuzugänge aus, wo findest du, dass du einen guten Job gemacht hast und wo nicht. Ihr hattet ja schon einen kleinen Umbruch, so laut Transfermarkt 8 Neuzugänge sowie 11 Abgänge zu verzeichnen. Die Abgänge waren wohl die bekanntesten, waren wo Wanyoman, Onana und Kinzombi. Weinst du denen eigentlich eine Träne nach oder ist das für dich okay, sportlich verbessert?
Ja, also Wagnermann kann man schon eine Träne nachweinen. Ist ein guter Rechtsverteidiger, sehr talentiert. Leider war oft verletzt und konnte halt diese. Ist ein unangelöstes Versprechen tatsächlich. Aber sag ich mal, David Kinzombi spielt ja jetzt bei Sandhausen auch eine gute Saison, konnte das bei uns leider nie so wirklich abrufen. Da hat man immer so auf den zündenden Moment gewartet, wo er dann die Leistung angeschließt, die er aber auch in Kiel gebracht hat. Farideh Alidou ist ohne Frage Talent, hat am Ende dann aber, nachdem der Vertrag dann bei Frankfurt unterschrieben wurde, auch keine Leistungen mehr gebracht. Von daher, Winsheimer, Jamra, das sind alles Spieler. Ja, also ich finde den Kader jetzt besser, sagen wir es so.
Okay. Bei den Neuzugängen bin ich ja schon ein bisschen neidisch auf einige Verpflichtungen. Wir haben das im Vorgespräch gehabt, den Königsdörfer, Benes, so wie ich auch finde, dass die feste Verpflichtung eures Innenverteidigers Vuskovic von Hajduk Split, den ihr letztes Jahr ausgeliehen hattet, ne? Der spielt mega abgeklärt für so einen 20-Jährigen, ne? An der Seite von Schonlau. Sowie Miro Mulheim, der steht bei eurem Coach ziemlich hoch im Kurs, bei den Fans nicht. Hattet ihr in der vorletzten Sendung, glaube ich, mal drüber gesprochen.
Genau, ja.
Da die Fans eher Tim Leibold sehen würden. Oder
der hat sich jetzt leider verletzt.
Welcher?
Tim Leibold.
Ja.
Dann. Der fällt jetzt erstmal bis auf Weiteres aus. Von daher ist jetzt Miro Mulheim links gesetzt. Ja, Miro Mulheim ist momentan, es ist ja beim HSV leider so, dass sich immer so ein paar. Das ist ja in vielen Vereinen so, dass ich immer so, weil der HSV ja insgesamt jetzt eine super Saison spielt bisher und gute Leistung bringt, werden sich halt immer so ein, zwei Spieler rausgepickt, die nicht immer super sind. Und das ist momentan so ein bisschen Mulheim und Haier. Von daher wird Miro Mulheim in der Fanszene oder von den Fans oftmals sehr kritisch gesehen. Aber ich gebe dir recht, Mario Vuskovic ist, wie soll man das sagen? Das ist ein Once-in-a-Million-Transfer, muss ich sagen, für die zweite Liga. Also wirklich, der hat tatsächlich ja noch einen Bruder, der ist 15 Jahre alt, der spielt jetzt in der U19 von Hajduk Split und der ist noch besser als er. Von daher.
Da ist auch das Gerücht, das hatte ich auch gelesen, dass das Gerücht ist, dass ihr den auch noch holen wollt.
Ja, gerne. Den Vuskovic, die Doppel-Vuskovic-Innenverteidigung würde ich sofort nehmen. Wenn der noch besser ist als er oder annähernd so gut ist in seinem Alter, dann sofort her damit. Vuskovic ist ein super Transfer. Lasso Benes. Man sieht, was er leisten könnte, ist momentan noch so ein bisschen hinter den Erwartungen, macht aber auch ab und zu mal ein paar ganz gute Spiele oder ein paar gute Minuten. Dompe war jetzt leider verletzt, hat man im Ansatz aber auch gesehen, was der leisten kann. Miquel Bronsis ist ein talentierter Rechtsverteidiger aus Frankreich, U19-Nationalspieler, hat bis jetzt noch nicht gespielt, da er sich auch erstmal einleben muss in Hamburg. Ja, ansonsten Königsdörfer ist natürlich auch ein super talentierter Spieler. Man hat das jetzt gegen Hannover gesehen mit dem Tor, was er da in der Lage ist zu leisten. Tatsächlich haben bis auf Bilbia bisher alle Transfers gestochen. Sogar Matteo Raab jetzt gegen Kaiserslautern auch eine super Leistung gegen seinen Ex-Verein. Also,
das haben auch viele nicht verstanden in Kaiserslautern, warum er zum HSV gewechselt ist, ne? Also ich hatte das Gespräch ja, ich durfte ja das Vorgespräch zum Kaiserslautern in Kaiserslautern mit der Christina machen. Und die sagte auch, sie hat es nicht verstanden. Also ich meine nicht, dass sie jetzt mit Alexander Lute einen schlechten Torwart haben. Aber die haben schon nicht verstanden, warum er zum HSV gegangen ist und da eigentlich die Nummer 2 ist.
Ich kann das schon verstehen, wenn man zu diesem reinen Weltverein wechselt, aber
also meinst du von einem Weltverein zum nächsten Weltverein?
Exakt, ja. Genau. Aber Gottes Willen. Tatsächlich, du weißt halt nie, wenn du in Kaiserslautern bleibst, dann kannst du auch direkt wieder in die Dritte absteigen. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mindestens in der Zweiten bleibst, ja schon mal gegeben, wenn du zum HSV wechselst. Ne?
Ja, stimmt. Aber spielen oder nicht spielen?
Das ist ja die Frage, ja, das stimmt. Genau. Tatsächlich hoffe ich, dass Ferro schnell wieder fit wird. Der hat ja jetzt Magen-Darm gehabt. Mhm. Aber im Derby sollte er eigentlich wieder fit sein. Aber tatsächlich habe ich jetzt, wo ich Matteo Raab spielen habe sehen, auch keine Bauchschmerzen, wenn der dann stattdessen im Tor steht. Obwohl Ferro natürlich diese Saison eigentlich nicht zu ersetzen ist bei der Leistung.
Ja. Gibt es schon Spieler, die dem Spiel in dieser Saison, also die Transfers, die diese Saison jetzt in den Stempel aufgesetzt haben? Also sagen wir mal, Benes, so ein paar seiner Minuten, Vuskovic hast du jetzt gerade eben schon genannt. Ist Dompe so ein Spieler, so ein Unterschiedsspieler bei euch?
Er war ja jetzt verletzt.
Also Entschuldigung, ja.
Er war ja jetzt verletzt. Aber man hat schon gesehen in den Einsatzminuten, die er hatte, dass er dieser Unterschiedsspieler sein kann. Er ist halt sehr dribbelstark, so oft das 1 gegen 1. Bagriata ist ja eher so ein Spieler, der aus dem Stand Probleme hat, manchmal am Gegner vorbeizugehen. Er ist eher so ein Spieler, der aus dem Sprint kommt und dann am Spieler vorbeigeht mit Körpertäuschung. Und Dompe ist halt auch ein Spieler, der auch zwei Spieler auf einmal aus dem Stand ausdribbeln kann. Und dann auch relativ flankenstark, was natürlich dann auch Robert Glatzl als Mittelstürmer zugutekommt. Und ansonsten, wenn du jetzt nicht auf Transfers zugehst, ist bis jetzt für mich der beste Spieler der Saison auf der einen Seite Ferro, also unser Torwart, Daniel Heuer Fernandes, und eindeutig Ludovic Reis, der nochmal einen unfassbaren Leistungssprung gemacht hat.
Ja. Wie sehr profitiert Glatzl von Reis?
Ja, doch, Glatzl. Doch,
also ich meine, ja immer der dritte, also es gibt, wir reden jetzt nicht vom letzten Ball, der auf den Stürmer kommt, sondern auf den Ball, der auf den vorletzten. Das ist doch so ein Ball von Reis, den er versucht immer zu spielen. Also immer
genau. Das ist auch das, was Ludovic Reis dieses Jahr schon deutlich besser macht als letzte Saison. Letzte Saison haben viele gefordert, ja, Ludovic Reis muss noch ein bisschen mehr mit vorne reingehen, ein bisschen offensiver spielen. Und tatsächlich hat er sich in dem Bereich auch schon deutlich weiterentwickelt dieses Jahr. Also er geht oft mit vorne rein bis zum Strafraum und versucht dann den Pass zu spielen. Ist halt wirklich so ein Box-to-Box-Spieler, also wirklich stark.
Ja. Und die Neuverpflichtung, nochmal ganz kurz, eine letzte Frage zu den Neuverpflichtungen. Passen die so in das System von eurem Coach? Oder sind die teilweise, also müssen die sich erstmal wirklich dran gewöhnen an diese hohe Intensität, die er an den Tag legt?
Diese hohe Flexibilität. Passen die Transfers passen bisher eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Wie gesagt, bis auf Bilbia, der noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hat, aber auch dauernd vom Trainer gelobt wird. Also so schlecht kann er es im Training wohl auch nicht machen. Passen die Transfers sehr gut, muss ich sagen. Also das ist schon ein deutlicher Fortschritt zum letzten Jahr. Man merkt, dass Walter langsam die Spieler kriegt, die er möchte, und er kann sie dann auch so formen, wie er sich das so vorstellt, mit seinem Walter-Ball.
Wie zufrieden bist du denn eigentlich mit Tim Walter? Also laut Flo Zenger, der bei Klopp-Fans ja United ja immer so fabelhafte Analysen schreibt, und mittlerweile, glaube ich, Analyst der Frauenfußballmannschaft ist, herzlichen Glückwunsch nochmal dazu, der zählt ihn zur fußballerischen Avantgarde in der Trainergilde, der hohen Wert auf flexibles Positionsspiel legt und quasi so einen immens mutigen Druckaufbau auf die gegnerische Abwehr schafft. Tobi Escher, den Taktik-Nerds unter euch sicherlich einen Begriff, hat mal gesagt, wer das erste Mal einer Mannschaft von Tim Walter zuschaut, kapiert erstmal gar nichts. wie erklärst du so die Spielweise von Tim Walter? Auf was für einen Fußball müssen sich unsere HörerInnen am Freitagabend einstellen, auch im Gegensatz zur letzten Saison?
Also der HSV spielt diese Saison etwas defensiver als letzte Saison. Letzte Saison war es ja teilweise doch noch etwas sehr wild, sag ich mal. Aber insgesamt kann man Tim Walters Fußball schon als geordnete Unordnung bezeichnen. Es ist halt, wie gesagt, du gesagt hast, keine wirklich festen Positionen. Es ist schon ein 4-3-3-System, aber die Spieler sind sehr variabel. Die beiden Außenverteidiger bleiben oft hinten, und dann wird diese Fake-Dreierkette mit den beiden Innenverteidigern und dem Torwart gespielt, der meistens oft weit rauskommt. Und was oft bei Tim Walter passiert, ist, dass das Spiel versucht wird, über die Innenverteidiger aufzubauen. Unter den Torwart über die Innenverteidiger, dann geht der Innenverteidiger tief im Zentrum und versucht dann den Ball auf die Außen zu spielen. Und teilweise rücken dann auch die Innenverteidiger nach innen. Haier macht das oft und nimmt dann den Ball und befindet sich im Zentrum Und dann hast du halt noch die beiden schnellen Außen, meist, also momentan jetzt halt mit Dompe und Jatta und dann Glatze vorne als Abnehmer, der aber auch mitspielt, auch mit in die Tiefe geht, den Ball hält. Und dann hast du mit Benes, der auch jemanden aus der Distanz abziehen kann. Meffert ist so quasi derjenige, der alles hinten ordnet und auch mal mit nach vorne geht, aber hauptsächlich auch hinten absichert. Es ist schon ein komplexes System und die Spieler müssen sich dann gewöhnen, das spielen zu können. Aber wenn es denn funktioniert, dann macht es auch unfassbar Spaß, das zu sehen. Also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich auf jedes HSV-Spiel, weil der Fußball halt auch wirklich attraktiv ist. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum der HSV momentan jetzt so, sag ich mal, en vogue ist und das Stadion wieder nahezu jedes Mal fast ausverkauft ist. Der HSV macht Spaß und der Fußball ist ansehnlich und dazu stimmen halt auch noch die Ergebnisse.
Wobei ihr ja auch in einigen, Statistiken, also ich habe mich dazu mit Tim mal wieder ausgetauscht, der mir sagte so, ihr habt einen XGA-Wert von fast 14, also müsstet eigentlich 14 Gegentore euch gefangen haben, habt aber erst 7 Gegentore. Ja. Man kann diese Defensivstärke nicht erklären. Liegt es nur an Heuer Fernandes, der quasi die Dinge abwehrt, oder liegt es einfach daran, dass ihr dass die Chancen, ich meine, er lässt sehr, sehr viele Torschüsse zu, ja. Zweitmeisten, glaube ich, sogar. Ist das nicht ein Wert, der euch eigentlich Sorgen machen müsste?
Ja, aber die Torschüsse, die zugelassen werden, sind meistens relativ ungefährlich. Also der HSV schafft es, den Gegner in Situationen zu bringen, wo der Abschluss meistens nicht sonderlich gefährlich werden kann. Das ist die Qualität. Tatsächlich war es jetzt zum Beispiel gegen Kaiserslautern so, dass man halt auch ein paar mehr Torchancen zugelassen hat, aber an sich, wir nennen es bei uns im Podcast immer Freak-Tore. Der HSV kassiert wirklich selten Tore, die einfach aus so normalen Spielsituationen heraus fallen, sondern es sind dann wirklich irgendwelche Freak-Tore, die irgendwie in den ersten 5 Minuten fallen oder irgendein Spieler rutscht weg, wie jetzt Muheim gegen Hannover. Es sind oftmals so Tore, die aus unerwarteten Situationen fallen. Also rein spielerisch fängt sich der HSV echt wenig Tore. Und wenn dann mal jemand aufs Tor kommt, dann ist da halt hinten dieser Ferro, der diese Saison wirklich überragend hält. Anders kann man es nicht sagen. Aber tatsächlich ist das große Steckenpferd des HSV diese Saison die Defensive. Und der HSV hatte auch letztes Jahr die beste Defensive der Liga, obwohl immer gesagt wird, dass Tim Walters Fußball Harakiri ist und das ja nur in die Binsen gehen kann. Aber tatsächlich spielt man offensiv, aber hat trotzdem die wenigsten Tore kassiert. Und dieses jetzt mit den 7 Gegentoren, wie du gesagt hast, halt auch die wenigsten. Also defensiv ist der HSV eigentlich eine Bank. Und die Chancen, die entstehen, sind meistens Chancen, die dann entweder von Ferro gehalten werden oder nicht aus super gefährlichen Situationen passieren.
Das dann vielleicht erklärt sich dadurch dann, dass ihr eigentlich 7 Tore mehr, Gegentore mehr haben solltet. Ja. Ist ja bei uns genau das Gegenteil.
Genau, beim St. Pauli ist es genau das Gegenteil, richtig, ja.
Wir spielen uns so viele Chancen, müssten eigentlich so viele Treffer machen und machen halt nichts draus. Ja. Wobei das halt auch, also da hat Tim jetzt auch noch einen Artikel zugeschrieben, da könnt ihr auch gerne noch mal rein luschern, ihr lieben HörerInnen, da könnt ihr dann euch noch mal belesen, weil das ist halt einfach so komplex.
Ja.
Welche XG-Werte und wie gut wir performen müssten, gut wir eigentlich performen müssten. Wo wir jetzt schon bei Performance sind, lass uns doch mal zum Spieltag kommen. Wir werden sicherlich ein ausverkauftes Haus haben. Alkoholische Getränke werden eher Mangelware sein. Aber bevor wir zur System- und Aufstellung kommen, bei euch sind Stand heute Leipold auf jeden Fall, ist fraglich oder verletzt, hast du ja eben schon
gesagt. Leipold ist verletzt, der fällt definitiv aus.
Genau, und bei Dompe war nur die Frage, er ist jetzt wieder ins Training eingestiegen, schafft er erst zu Freitag oder nicht? Genau. Tim ist so ein bisschen begeistert von ihm, weil er so viele Dribblings im Spiel macht. Ja, das ist fast 12 Dribblings pro Spiel, das ist schon doppelt so viel wie der Zweitplatzierte in der Statistik. Und du hast ja auch schon gesagt, dass er ein mega wichtiger Spieler für euch ist. Gibt es irgendwelche gesperrten Spieler, die zurzeit für Freitag ausfallen? Oder tretet ihr in Bestbesetzung an?
Tatsächlich ist es momentan nur Tim Leibold, der jetzt zum Stamm spielt. Omar Magid ist noch verletzt. Das ist ja unser deutsch-ägyptisches Supertalent. Hat aber bis jetzt auch erst nur ein, zwei Minütchen gespielt und wurde eingewechselt. Ja, und ansonsten Ogechika Heil ist noch verletzt, der jetzt momentan aber auch nicht zur Stammformation gehört. Ja, ansonsten kann der HSV eigentlich aus den Vollen schöpfen, insofern Daniel Heuer-Fernandes nicht von seinem Magen-Darm-Infekt erholt.
Ja, also für Daniel Heuer-Fernandes wünsche ich ihm gute Besserung, für uns. Vielleicht wird er noch ein bisschen schwach sein am Freitag. Bei uns wäre ein Stand heute am Dienstag auf jeden Fall Avivor für das Spiel ausfallen, wie immer. Bei David Nemeth muss man schauen, ob man die Adduktorenprobleme in den Griff bekommt. Ich weiß jetzt nicht, ich kann jetzt gar nicht sagen, ob er schon Kandidat für den Kader am Freitag ist. Die Frage ist ja eigentlich, ob das Derby zum richtigen Zeitpunkt kommt. Ja, also Eric Schmidt sagte bei uns, das Derby ist das beste Spiel, das man so nach so einer Niederlage gegen, so einer Kack-Niederlage gegen Braunschweig haben kann. Und da wird man versuchen, das Momentum auf die Seite zu holen, denn ein Derby ist ein Derby und das ist genau das, was St. Pauli im Augenblick braucht. Ihr hattet das im Podcast bei euch auch angesprochen, dass es ist ja eigentlich egal, dass wir auf dem Platz stehen, weil es geht ums Derby. Und wenn Spieler das verinnerlichen, ist das wie eine Motivationsspritze eigentlich. Und ist das bei euch, siehst du bei euch die Gefahr, dass ihr das nicht annimmt oder dass ihr das nicht so annimmt wie wir? Weil für uns ist es ja, wie du es schon sagtest, eines der wichtigsten Spiele der Saison. Kann das sein, dass bei euch eher so noch so ein bisschen Zurückhaltung gefahren wird?
Der FC St. Pauli hat natürlich immer eine geringere Fallhöhe als der HSV, weil er quasi immer der Underdog ist. Und nach der jetzigen Situation beim FC St. Pauli, dass Derby natürlich das Spiel des Jahres ist. Ich würde jetzt mal, ohne tief greifen zu wollen oder jetzt irgendwas vorwegzunehmen, zu sagen, ihr habt mit dem Aufstieg wahrscheinlich diese Saison nichts zu tun.
Ich würde ja sagen, wenn ich eure letzten Jahre mir angucke, ihr seid wahrscheinlich auch nichts.
Aber ja, das werden wir sehen. Dieses Jahr ist alles anders. Die letzten 4 Jahre auch. Nee, ja, genau. Tatsächlich, das ist schwer zu sagen. Ich kann natürlich nicht in die Köpfe der Spieler gucken, aber ich glaube, dass die Spieler schon wissen, worum es bei dem Spiel geht. Und in den letzten Jahren habe ich da immer so ein bisschen, gebe ich dir recht, habe ich immer so ein bisschen gedacht, da am Ende hat der FC St. Pauli den Funken mehr Motivation gehabt. Aber bei der jetzigen Form und bei der jetzigen, bei den letzten Ergebnissen gegen Kaiserslautern waren wir jetzt ja auch nicht katastrophal schlecht beim 1:1. Von daher sehe ich da eigentlich schon eine gute Grundlage, da auch ein gutes Spiel am Millerntor abzuliefern. Mhm. Ich finde immer, man sollte das, wie gesagt, das Derby ist wichtig. Aber im Grunde genommen sollten es die Spieler eigentlich annehmen wie jedes andere Spiel. Ich glaube, wenn man sich da so viel Druck macht, kann das nur nach hinten losgehen.
Hm. Ihr seid ja nach dem Unentschieden gegen Lautern ja trotzdem 6 Spiele in Folge ungeschlagen. Könnte das vielleicht auch zu einer gewissen Arroganz verleihen, zu sagen so, wir haben Lauf, wir schaffen das eh. Wir ziehen das so einfach so durch. Wir haben das Momentum eh auf unserer Seite.
Ich glaube, das wird unter Tim Walter nicht passieren. Der fängt die Spieler da immer sehr gut ein. Also in den letzten Jahren unter anderen Trainern hätte ich dir da auch recht gegeben, aber Tim Walter ist ein Spieler, der die Kabine komplett hinter sich hat. Die Spieler, ich will nicht sagen, lieben ihn, aber er ist wirklich, er hat Hochachtung von allen Spielern und ist auch bei harten Entscheidungen, akzeptieren die Spieler das und verstehen auch seine Entscheidungen. Und ich glaube auch, dass er in der Lage ist, da die Spieler richtig anzupacken, sodass sie auch wissen, worum es im Derby geht. Also kann ich mir ehrlicherweise diese Saison in der aktuellen Form, bei der aktuellen Truppe, die wir haben und dem Team Spirit, der ohne Frage da ist, kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Spieler das schleifen lassen.
Okay. Da passend vielleicht nochmal die Frage von Twitter-User Lorenz Adlung dazu. Schreit euer Cheftrainer beim Training in der Vorstand eigentlich auch immer so barsch? Ist das quasi schon mal das Einstimmen aufs Derby? Ist der im Training auch so, dass er lautstark fordert, oder ist er da eher so ein, lässt seine Assistenten machen und so schaut so im Hintergrund?
Ich glaube, es ist immer tagesformabhängig bei Tim Walter. Ich bin tatsächlich nicht so oft beim Training, aber ich weiß, dass er viel Vertrauen in zum Beispiel Merlin Polzin, ist so seine rechte Hand quasi, einer seiner Co-Trainer, die lässt er auch machen. Aber wenn dann irgendwas ist, was ihm nicht gefällt, dann kann er auch barsch werden, ja.
Okay. So, dann kommen wir mal zu den letzten Atemzügen vor dem Derby. Wie glaubst du, wird eure erste Elf aussehen?
Dann gehe ich mal vom Tor aus. Ich würde sagen, im Tor steht Daniel Heuer-Fernandes. Dann werden wir auf links Miro Muheim sehen, in der Innenverteidigung Schonlau und Vuskovic. Rechts Haier, dann auf der 6 Meffert. Ich glaube, dass auf der Doppel-8 Benes und Reis spielen werden. Und auf den Außen würde ich mit Jatta und Dompi rechnen und vorne in der Spitze Glatzel.
Okay, also eine Veränderung zum Spiel gegen Kaiserslautern, dass Kittel für Dompe weichen muss.
Ja, ich glaube, dass wir den FC St. Pauli mit unseren schnellen Außen definitiv vor Probleme stellen können. Gerade Paccarada, der ja bei euch so ein bisschen so ein verkappter Spielmacher ist, der treibt sich ja auch vorne rum, ist jetzt offensiv stark, aber auch nicht der Antrittsschnellste. Ich glaube, dass wenn wir den in die Defensivarbeit zwingen mit Bagriata, dann könnten da durchaus Räume entstehen.
Mhm. Du weißt, dass er einer der besten Linksverteidiger der Liga ist. Ich sag's ja nur
so. Ja, das weiß ich, aber er ist trotzdem nicht einer der schnellsten und Bagriata musst du erstmal einholen.
Das stimmt.
Und ja, das stimmt, er treibt sich ja nur noch oft vorne rum, weil das Spiel im Spielaufbau beteiligt ist.
Was macht dich zuversichtlich, dass ihr gegen uns am Millerntor gewinnt?
Die Geschlossenheit innerhalb der Mannschaft, die Art, wie Tim Walter die Mannschaft anpacken kann und Spieler wie Bakariata zum Beispiel, die das eingeimpft haben, alles für den HSV zu geben, gerade in solchen Spielen wie dem Derby.
Okay. Gut, dann lasse ich dich jetzt heute nicht gehen, bevor du mir nicht deinen Tipp für Freitagabend genannt hast.
Mein Tipp für Freitagabend. Ich habe mir da 3-1 für den HSV.
Puh. Ich tippe auf ein 2-1 für uns. Ich bin mal gespannt, wie wir da rausgehen werden. Es gibt ja mal ich kann ja diesen Spruch vom Bock umstoßen und bla bla nicht hören. Das ist ganz furchtbar, weil das ist fürchterlich das Fußballerdeutsch. Ich glaube aber, dass das Moment, dass wir das Derby für uns ein anderes Spiel ist. Ganz einfach. Dass wir da eine andere Intensität an den Tag legen werden und wir auch die Spieler dafür haben, die diese Intensität leben werden. Und erinnere mich da gerne auch an das Spiel gegen Dortmund in der letzten Saison im Pokal, dass man Spiele auch gegen vermeintliche jetzt Favoriten auch mal drehen kann. Denn ich glaube, dass wir trotz der niederschmetternden Ergebnisse, die wir in letzter Zeit hatten und auch der ständigen Qualitätsfrage, auch für die ich auch immer häufig stelle, dass wir trotzdem die Qualität in den Kader haben, um wenn es um auf Freitagabend zugeht, Flutlicht und so weiter, dass wir da die Möglichkeit haben, die Stadtmeisterschaft zu holen. Daher 2-1 für uns, mein Tipp. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch, Lasse, und die Zeit, die du dir genommen hast. Und wir hören uns dann in der Sendung nach dem Spiel. Euch allen viel Spaß am Freitag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Wenn ihr ins Stadion geht, testet euch bitte vorher, passt auf euch auf. Vielleicht sehen wir uns ja dann in der Kurve. Bitte bleibt gesund und tschüss.
Tschüss.